Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Guten Abend. An einem Tag ganz im Zeichen des Coronavirus. In Deutschland haben die meisten Bundesländer beschlossen, dass Schulen und Kitas geschlossen werden. Dänemark und Polen schließen ihre Grenzen. Die Türkei stellt den Flugverkehr nach Deutschland vorerst ein. Und in den USA hat Präsident Donald Trump vor etwas mehr als 2 Stunden den nationalen Notstand ausgerufen. Wir berichten in den kommenden 50 Minuten über Maßnahmen in Deutschland, auf europäischer Ebene und aus den USA. Social Distancing, also räumliche Distanzierung von Menschen voneinander, ist der Begriff der Stunde. Mit dem Psychiater und Gehirnforscher Manfred Spitzer habe ich vor dieser Sendung gesprochen, unter anderem über die Auswirkungen sozialer Isolation auf den Menschen. Das volle Interview in wenigen Minuten. Es ist keine monothematische Sendung. Vor fast einem Jahr war die frühere WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning inhaftiert worden. Nun hat ein US-Gericht die Freilassung von Manning aus dem Gefängnis angeordnet. Eines der Nicht-Corona-Themen, ein anderes. Gäbe es nicht diese Corona-Pandemie, wäre es in der Slowakei wohl das Top-Thema. 5 Richter sollen in Untersuchungshaft. Sie werden beschuldigt, sich in unzulässiger Weise mit eben jenem Geschäftsmann eingelassen zu haben, der angeklagt ist, den Mord an dem Journalisten Jan Kuciak in Auftrag gegeben zu haben. Am Ende der Sendung, wie immer um kurz vor Mitternacht, die Presseschau. Thema dort unter anderem auch der Umgang mit dem Coronavirus. Und damit wollen wir auch anfangen in den USA. In Washington hat Donald Trump lange gezögert, hat versucht, die Gefahr durch den Coronavirus kleinzureden und noch nach den ersten Fällen zuversichtlich sich gezeigt und gesagt, dass die Zahl der Infektionen bald wieder auf nahe Null zurückgehen werde. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Zahl der Infektionen schoss in die Höhe und nun reißt er das Ruder herum, hat den nationalen Notstand verkündet. Jan Bösche.
Wochenlang hatte Präsident Trump gezögert, die Corona-Krise mit der Grippe verglichen und gesagt, mit warmem Wetter werde sich das Problem von alleine lösen. Jetzt gibt es in den USA schon über 1.800 getestete Fälle und eine hohe Dunkelziffer. Über 40 US-Amerikaner sind wegen des Coronavirus gestorben. Bundesstaaten und Städte haben eigenmächtig Notfallpläne in Kraft gesetzt und Veranstaltungen abgesagt, Museen sind geschlossen. Jetzt kündigte Trump an, zum Kampf gegen das Virus auch die volle Kraft der US-Bundesregierung zu entfesseln.
To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. 2 very big words.
Er erklärte den nationalen Notstand. Damit stehen zusätzlich 50 Milliarden Dollar zur Verfügung, die zur Krisenbekämpfung eingesetzt werden können. Die Regierung will Regulierungen lockern, damit Krankenhäuser und Labore schneller und unbürokratischer agieren können. Für Studiengebühren werden die Zinszahlungen ausgesetzt, für viele US-Haushalte eine Erleichterung. Die USA werden Öl aufkaufen, um ihre nationale Reserve aufzufüllen. Das soll die rapide gesunkenen Energiekosten stabilisieren. Am wichtigsten aber, Trump kündigte eine öffentlich-private Partnerschaft mit zahlreichen Unternehmen an, um die Zahl der Corona-Tests massiv zu erhöhen.
We want to make sure that those who need a test can get a test very safely, quickly and conveniently.
Sie wollten sicherstellen, dass alle, die einen Test brauchten, den auch bekommen könnten, sicher, schnell und bequem. Fehlende Tests hatten die US-Regierung in den vergangenen Tagen erheblich unter Druck gesetzt. Patienten mit Corona-Symptomen konnten nicht getestet werden, weil sie entweder die strikten Kriterien nicht erfüllten oder weil gar keine Tests verfügbar waren. Fehlende Tests sind ein Grund, warum die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle in den USA noch nicht höher ist. Jetzt wurden Regeln gelockert, damit mehr private Labore testen können und es wurden weitere Testarten zugelassen. Experten kritisierten schon länger, dass Trumps Regierung in der Corona-Krise nicht schon früher energischer vorgegangen ist. Der Präsident wollte aber keine Verantwortung übernehmen.
No, I don't take responsibility at all.
Er schob die Schuld auf Regeln, die schon vor seiner Zeit eingeführt worden waren. Die Pressekonferenz, auf der Trump den nationalen Notstand verkündete, war schon sein 2. Versuch, den Kampf gegen die Corona-Krise und die Kritik unter Kontrolle zu bekommen. Medienberichten zufolge war er mit dem 1. Versuch selbst nicht zufrieden, eine Fernsehansprache aus dem Oval Office am Mittwoch. In der Ansprache hatte er den Einreisebann für Europäer verkündet und für Verwirrung gesorgt, weil er fälschlicherweise gesagt hatte, davon sei auch Fracht betroffen. Trump sagte jetzt, die Experten würden den Einreisestopp laufend überprüfen und wenn nötig anpassen. Das könnte zum Beispiel auch Großbritannien treffen, das Land ist ja bislang ausgenommen, trotz steigender Fallzahlen.
We are looking at it based on the new numbers that are coming out and we may have to include them in the list.
Trump sagte, sie könnten gezwungen sein, Großbritannien mit auf die Liste zu nehmen. Die Politik arbeitet hier in Washington an weiteren Schritten, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern. Auf dem Tisch ist zum Beispiel eine Lohnfortzahlung für alle, die zu Hause bleiben müssen. Das ist in den USA kein Standard. Bislang konnte sich Trumps Regierung aber noch nicht mit den Demokraten im Kongress auf ein entsprechendes Paket einigen.
Aus Washington berichtete Jan Bösche. Auch in der Türkei ergreift man Maßnahmen. Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus werden Flüge nach Deutschland und in 8 weitere europäische Länder vorübergehend eingestellt. Ab morgen früh um 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit werde es keine Flugverbindungen mehr nach Deutschland geben. Das hat der türkische Transportminister heute Nachmittag gesagt. Christian Buttgereit berichtet.
Das betrifft sowohl Flüge von Deutschland in die Türkei als auch umgekehrt. Transportminister Mehmet Cahit Turhan gab die Entscheidung am späten Freitagnachmittag bekannt. Flüge von und nach Deutschland, Frankreich, Spanien, Norwegen, Dänemark, Belgien, Österreich, Schweden und in die Niederlande werden ab Samstag früh 8 Uhr bis zum 17. April gestrichen. Dieses Datum kann sich ändern, je nach der Entscheidung des Gesundheitsministeriums. Flüge in die betroffenen Länder zu buchen, ist etwa bei der halbstaatlichen Turkish Airlines nicht mehr möglich. In Deutschland tritt das Verbot aufgrund der Zeitverschiebung damit um 6 Uhr früh in Kraft. Bereits zuvor hatte die Türkei Flugverbindungen mit den besonders vom Coronavirus betroffenen Ländern Iran und Italien gekappt. Betroffen sind neben Geschäftsreisenden vor allem Touristen und Menschen türkischer Herkunft, die in Deutschland oder den Nachbarländern leben. Die türkische Regierung versteht die Maßnahme vor allem als Schutz der eigenen Bevölkerung. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle liegt bislang bei 5. Alle Neuinfizierten sollen aus dem Umfeld eines Patienten kommen, der sich bei einer Reise nach Europa infiziert haben soll. Bereits am Donnerstag hatte die Regierung entschieden, Schulen und Universitäten vorübergehend zu schließen. Präsidentensprecher Ibrahim Kalın sagte nach einer Kabinettssitzung: Zunächst werden die Schulen vom 16. März an für eine Woche geschlossen. Das bedeutet, die Ferien beginnen früher. Zweitens werden die Universitäten für 3 Wochen geschlossen, ebenfalls ab dem 16. März. Am Freitag wurde das Parlament in Ankara desinfiziert. Besucher sind dort nicht mehr zugelassen. Arbeiter mit Schutzanzügen sprühten Desinfektionsmittel auch in öffentliche Verkehrsmittel und Moscheen. Allerdings sind ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen dazu angehalten, nicht in der Moschee, sondern zu Hause zu beten. Fußballfans und die Anhänger anderer Sportarten können die Wettbewerbe allenfalls im Fernsehen verfolgen, so Präsidentensprecher Kalın. Auf Anraten von Experten haben wir entschieden, dass alle Sportereignisse bis Ende April ohne Zuschauer stattfinden. Auch die Reisepläne von Präsident Recep Tayyip Erdogan wurden zusammengestrichen. Geplante Besuche seien für einige Zeit verschoben. Noch unklar ist, ob es wie geplant zum Treffen zwischen Erdogan, Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron in der Türkei am Dienstag kommt. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Freitagabend, eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen. Schon bevor das Flugverbot verhängt wurde, hatte der türkische Tourismusminister den Start der neuen Saison verschoben. Statt Ende März solle die jetzt Ende April beginnen.
Aus der Türkei berichtete Christian Buttgereit. Damit kommen wir nach Deutschland. Millionen Eltern und Kinder in unserem Land stehen vor einer beispiellosen Herausforderung. Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Virus wollen fast alle Bundesländer Schulen und Kitas Anfang nächster Woche vorerst schließen. Weil gerade alte Menschen zur Hauptrisikogruppe des Coronavirus zählen, sollte die Betreuung von Kindern nicht bei den Großeltern organisiert werden. Sebastian Engelbrecht aus Berlin.
Das Robert-Koch-Institut in Berlin meldete 2369 Infektionen mit dem Coronavirus, 10% mehr als am Donnerstag. Die meisten Infektionen wurden in Nordrhein-Westfalen gezählt, 688. Wegen der raschen Verbreitung des Virus griffen fast alle Bundesländer heute zu einem radikalen Mittel. Sie schließen von Montag an die Schulen bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, begrüßte den Schritt.
Wenn wir davon sprechen, dass wir die Ausbreitung verlangsamen wollen, dann sind natürlich Schulschließungen ein gutes Mittel. Aber diese Epidemie geht ja nicht einfach von Nordwesten nach Südosten durch unser Land, sondern sie wird in verschiedenen Regionen zu verschiedenen Zeiten auftreten. Und insofern ist es natürlich sinnvoll, wenn die einzelnen Bundesländer das nach der Gegebenheit ihrer lokalen Regionen machen, unter anderem natürlich nach der epidemiologischen Situation. Das ist schon wichtig.
Gemeinsam mit den Ministerpräsidenten zeigte sich Bundeskanzlerin Merkel heute entschlossen zu handeln.
Wir sind gewillt, die Bundesregierung, aber auch die Bundesländer, der Deutsche Bundestag, alles zu tun, was notwendig ist, alles zu tun, was Deutschland braucht, damit wir durch diese Krise möglichst gut hindurchkommen.
In Nordrhein-Westfalen trat Ministerpräsident Armin Laschet vor die Presse und verkündete, neben den Schulen blieben auch die Kindergärten von Montag an geschlossen.
Unser Land steht vor einer riesigen Bewährungsprobe, wahrscheinlich der größten in der Landesgeschichte. Wir haben es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, dessen Bekämpfung unser Land an den Rand seiner Kräfte führen wird.
In den kommenden 1 bis 2 Jahren, so Laschet, werde sich nach Einschätzung von Experten ein großer Teil der Bevölkerung mit dem Coronavirus infizieren. Dies werde in mehreren Wellen geschehen und für die meisten keinen bedrohlichen Verlauf nehmen. Trotz der Schulschließungen will Laschet die öffentliche Ordnung aufrechterhalten.
Wir müssen in all der Zeit, die jetzt vor uns liegt, darauf achten, dass die Bediensteten der Polizei, die Bediensteten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes, die Beschäftigten in den allgemeinen und Sonderordnungsbehörden, die Beschäftigten der Justiz, einschließlich des Justizvollzugs, aber ganz besonders das ärztliche Personal und das Pflegepersonal arbeitsfähig sind.
Am Montag und Dienstag kämen die Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen dennoch in die Schulen, um Kinder und Jugendliche zu betreuen. Solange könnten die Eltern die Kinderbetreuung organisieren. Die Lehrer schickt Laschet nicht in die Ferien. Sie seien verpflichtet, soweit möglich digital zu unterrichten und Klausuren für die Abiturprüfungen vorzubereiten. Ein ähnlich ernstes Bild von der Lage zeichnete Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Auch in seinem Land werden Schulen und Kitas geschlossen.
Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, wie wir sie bisher nicht erlebt haben. Die Landesregierung hat die Ausbreitung des Virus von Beginn an sehr ernst genommen und wir haben entschlossen und besonnen gehandelt. Dabei steht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger für uns im Mittelpunkt.
In Mecklenburg-Vorpommern schließen Schulen und Kindergärten vorerst nur in einzelnen Landkreisen. Berlin will stufenweise vorgehen und beginnt am Montag mit der Schließung der Oberstufenzentren. Auch wenn Schulen zumachen oder an Hochschulen der Semesterbeginn verschoben wird, Empfänger von BAföG oder Schüler-BAföG sollen ihr Geld ganz normal weiterhin bekommen, versicherte Bundesbildungsministerin Karliczek.
Niemand soll sich wegen der Corona-Pandemie um seine BAföG-Förderung Sorgen machen müssen. Und deshalb habe ich durch einen Erlass klarstellen lassen, dass die BAföG-Förderung im bisherigen Umfang weiter zu gewähren ist. Und das auch, wenn die Schließzeit am Anfang des Semesters liegt.
Einhellig forderten die Kanzlerin und mehrere Ministerpräsidenten heute die Bevölkerung auf, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Um die Älteren zu schützen, sollten Kinder nicht von den Großeltern betreut werden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet will sogar den Besuch bei Verwandten und Bekannten in Krankenhäusern und Pflegeheimen einschränken. Ein Erlass zu diesem Thema werde vorbereitet.
Der Coronavirus in Deutschland. Immer mehr Bundesländer schließen Schulen und Kitas. Sebastian Engelbrecht aus Berlin mit einem Überblick. Am Telefon ist der Psychiater, Gehirnforscher und Autor Manfred Spitzer. Guten Abend, Herr Spitzer.
Ja, guten Abend, Heinrich.
Der Coronavirus, also auch Aufhänger für unser Gespräch. Social Distancing ist der Begriff der Stunde, auf Deutsch räumliche Distanzierung von Menschen voneinander. Wie viel und vor allem wie lange vertragen wir denn eine solche Distanzierung?
Das ist eine sehr gute Frage und lassen Sie mich da ein bisschen, ja, die Antwort ist nicht einfach jetzt 25 Tage oder 13 Stunden. Und
schade.
Lassen Sie mich das erläutern. Ja, schade. Aber Folgendes ist wichtig. Erstens. Soziale Distanz oder soziale Isolation, das ist ja die Extremform, ist nicht das gleiche wie Einsamkeit, sondern das eine ist ein objektiver Tatbestand und das andere ist ein subjektives Gefühl. Das hängt auch nicht sehr stark zusammen, also nicht jeder, der isoliert ist, fühlt sich einsam und viele sind nicht isoliert und fühlen sich trotzdem einsam. Also das gibt es beides unabhängig voneinander. Aber, und das ist eben auch wichtig, soziale Isolation kann zu Einsamkeit führen. Und Einsamkeit, das ist auch wichtig, ist akut nicht schlimm. Wenn mich jemand verlässt, bin ich traurig. Wenn ich aber dauernd das Gefühl habe, verlassen zu sein, dann komme ich leicht in den Teufelskreis rein, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Und das ist jetzt die Gefahr, über die wir sprechen müssen. Was passiert denn, wenn jetzt viele Menschen gezwungenermaßen weniger Kontakte mit anderen haben? Was machen Sie? Reagieren Sie? Drehen Sie durch? Oder können Sie sogar was draus gewinnen? Können Sie was draus machen? Und ich glaube, da unterscheiden sich die Menschen sehr. Als Psychiater kann ich sagen, es gibt ja Menschen, die haben bestimmte Symptome, unter denen gibt es das Symptom, Einsamkeit nicht ertragen zu können. Und die werden unter den jetzigen Maßnahmen natürlich sehr leiden. Das ist mir klar als Psychiater. Aber nicht jeder muss zu denen gehören. Und Gott sei Dank gehört auch nicht jeder dazu. Und jemand, das kann ich ja gleich also an dieser Stelle schon sagen, man ist eigentlich umso psychisch gesünder, je mehr man jetzt nicht denkt, oh Gott, ich kann das und das und das und das nicht machen, sondern je eher man denkt, naja, ich bin ja oft abgelenkt und beschäftigt und im Stress, wie man, oder unter Druck, wie man heute gern sagt. Und jetzt kann ich da ja eigentlich was draus machen aus der Tatsache, dass die Welt langsamer sich dreht und ich wieder mehr mein eigener Herr bin und sagen kann, jetzt möchte ich aber das machen und das dann eben auch machen.
Aber Herr Spitzer, der Oma, die ihren Enkel nicht sehen darf, der bringt das wahrscheinlich nichts.
Das ist völlig richtig. Aber also jeder, der jetzt, ich sag mal, clever ist, der hat sich vielleicht auch schon Möglichkeiten überlegt, was man tun kann. Also natürlich kann man jetzt Gott sei Dank die vorhandenen Kommunikationsmedien nutzen. Also wie wir jetzt gerade. Ja, wir telefonieren. Und das können natürlich auch alle anderen machen. Und ich denke mir, wenn man das vernünftig macht, dann kann man jetzt die Medien zum Kommunizieren, dafür sind sie ja da, eben auch nutzen. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn jetzt manche Leute fordern, wir brauchen jetzt kostenloses Netflix für alle, dann halte ich das für extrem fragwürdig, denn dann wird nur weiter die Zeit totgeschlagen, eben mit irgendwas anderem. Und wer das jetzt braucht oder wer das jetzt gar fordert, der hat gar nicht verstanden, worum es jetzt geht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt mit der Bespaßung irgendwie weiter fortfahren und uns weiter irgendwie betäuben, was uns selbst anbelangt, sondern es geht vielleicht darum, mal die Auszeit, die Verordnete zu nutzen, um in sich zu gehen und sich zu fragen, was will ich und was kann ich, was darf ich. Und also das mal anzugehen und wer das schafft und wer daraus sozusagen Gewinn zieht und nicht nur klagt, was jetzt alles nimmer geht, sondern sich freut über das, was jetzt geht, der hat gewonnen.
So angenehm das ist, mit Ihnen jetzt zu telefonieren, Herr Spitzer, wenn ich das weiter spinne und sozusagen sage, es ist auch bestimmt nett, mit meiner Mama zu telefonieren, ist es trotzdem netter, Sie zu sehen. Da gibt es doch einen großen Unterschied.
Einig. Ja, da sind wir einig. Natürlich ist das so, weswegen ich auch sagen würde, es ist natürlich als Akutmaßnahme eine sinnvolle Sache, soziale Kontakte einzuschränken. Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr wichtig, dass da alle mitmachen, denn das ist der Beitrag, den jeder von uns leisten kann. Es ist mit Corona ja nicht anders als mit Global Warming. Das ist ein globales Problem. Weder die Wärme oder das Klima noch das Virus macht vor Grenzen halt. Und deswegen braucht es auch natürlich globale Reaktionen, aber es braucht eben auch die Mitarbeit jedes Einzelnen. Und da kann man eben bei sich selber anfangen und kann sagen, ja, ich gehe eben heute Abend nicht in die Disco, obwohl die vielleicht noch offen hat, weil ich bin ja jung und mir macht das nichts. Naja, und wenn ich jemanden anstecke, das bin ja nicht ich. Das ist eine sehr, ich sag mal, selbstbezogene Sichtweise der Dinge. Dazu neigen manche Jugendlichen, aber ich muss sagen, ich hoffe sehr, dass auch junge Menschen jetzt besonnen reagieren und die Zeit eben auch für sich clever nutzen.
Wenn wir von den Jugendlichen mal ein paar Jahre runtergehen und auf die Kinder gucken, jedes Elternteil weiß wahrscheinlich, wie es ist, wenn Schulferien sind und die Kinder mal 2 Wochen zu Hause sind. Wenn wir jetzt einen bestimmten Zeitraum haben, der ja noch unbestimmt ist, in denen Kinder zu Hause sind, weil sie nicht zur Schule dürfen, weil sie nicht ihre Freunde sehen dürfen, was für einen Effekt hat denn das auf die Kleinsten in unserer Gesellschaft?
Nun, ich denke mir, das wird jede Mutter und jeder Vater eben mit Augenmaß umsetzen. Ich denke mir, wer 2 Kinder hat, der ist schon fein raus, denn dann können die miteinander was machen. Und das ist ein Segen. Ich kann nur sagen, ich habe mehrere Auslandsaufenthalte mit Familie und mit Kindern hinter mir und es waren immer mehrere Kinder. Und das Schöne an diesen Aufenthaltsaufenthalten war, dass die sich tatsächlich wieder gegenseitig gefunden haben, weil sonst keiner da war. Und das hat für den Zusammenhalt und für das gegenseitige Kennenlernen miteinander sehr viel gebracht. Also wenn mal so ein Schnitt ist und plötzlich die Welt mal anders funktioniert, das kann auch positive Auswirkungen haben. Nun, wenn ein Kind allein ist, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, was passiert jetzt? Und dann muss ich mir auch überlegen, dass natürlich das Kind nicht ganz allein sozial verkommen sollte. Also wenn es jetzt mal für kurze Zeit ist, das ist okay. Aber ich kann mich ja auch kurzschließen und kann ja auch überlegen, wer hat denn ein ähnliches Problem und mit wem könnte ich mich vielleicht zusammentun. Es müssen ja nicht viele sein, aber 2 reichen schon. und dass ich damit auch eine kluge Lösung finde für mein Kind. Denn Kinder brauchen eins am allernötigsten, und das ist Kontakt mit anderen Kindern. Und den kann man mal unterbrechen, wenn Not am Mann ist. Beim Masern und Mumps macht man es ja auch. Aber jetzt zu sagen, wir lassen das Kind jetzt ganz klar, ganz allein parken, am Ende noch vorm Bildschirm, wo es dicker wird und damit auch ungesünder lebt, da muss ich sagen, da würde ich persönlich versuchen, eine andere Lösung zu finden.
Der Psychiater, Gehirnforscher und Autor Manfred Spitzer. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Wir bleiben um 23:30 Uhr, bei Maßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus. Die Bundesregierung will den von der Krise betroffenen Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Das haben Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei einer gemeinsamen Pressekonferenz heute gesagt. Über einen drastisch erhöhten Garantierahmen bei der Staatsbank KfW könnte eine 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Johannes Kuhn.
Es sind außergewöhnliche Zeiten und es ist wirtschaftspolitisch ein historischer Tag, dieser Freitag, der 13.2020. Am Morgen beschließt der Bundestag im Eilverfahren das Gesetz zur Erleichterung von Kurzarbeit. Und das einstimmig. Es soll Betriebe stützen, denen im Zuge der Corona-Krise Aufträge wegbrechen. Wenig später segnet auch der Bundesrat das Gesetz ab. Viel war in den vergangenen Tagen über das Bund-Länder-Kompetenzwirrwarr gesprochen worden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält am Mittag dagegen.
Ich glaube, dass wir heute im Eilverfahren wirklich heute ein Gesetz, was am Dienstag erst im Kabinett war, im Bundestag und im Bundesrat am heutigen Tag verabschiedet wird und nächste Woche im Bundesgesetzblatt steht, da können wir doch mal zeigen, dass Föderalismus natürlich selbstverständlich funktioniert.
Doch das ist noch lange nicht das Ende der Wirtschaftsmaßnahmen. Fast zeitgleich treten Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier vor die Presse. Die Krise betreffe uns alle, sagt Scholz, das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen sei noch nicht absehbar. Produktionsausfälle, Nachfragerückgänge, Veranstaltungsabsagen könnten auch gesunde Unternehmen in die Krise stürzen.
Deshalb wird hier nicht gekleckert, es wird geklotzt. Und das können wir auch, weil wir in den letzten Jahren unsere Möglichkeiten für eine solide Haushaltspolitik genutzt haben und jetzt alle Kraft haben, das Notwendige zu tun.
Die Botschaft lautet, whatever it takes, was auch immer nötig ist. Die Koalition sichert Unternehmen Liquiditätshilfen zu, und zwar unbegrenzt. Der Garantierahmen bei der Staatsbank KfW wird drastisch ausgeweitet, die Zugangshürden für Kreditprogramme gesenkt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Das bedeutet, dass rund 500 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Und das ist der Anfang. Wir haben zugesagt, dass es an fehlendem Geld und an fehlendem politischen Willen nicht scheitern soll.
Von einem Schutzschild für Unternehmen und Beschäftigte spricht die Bundesregierung, die auch mit mehr Flexibilität bei Steuerzahlungen die Liquidität von Firmen stützen möchte. Unternehmen können Steuervorauszahlungen künftig einfacher stunden lassen, auf sich ergebende Steuerschulden sind keine Zinsen fällig. Andere Details sind noch nicht entschieden, zum Beispiel wie Freiberufler von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus geschützt werden sollen. Danach gefragt, greift Olaf Scholz zu jener Metapher, die einst der damalige EZB-Präsident Mario Draghi bekannt gemacht hatte.
Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später.
Auch zusätzliche Schulden, also das Ende der schwarzen Null, seien angesichts der notwendigen Gegenmaßnahmen plausibel, lässt Scholz durchblicken. Und auch im europäischen Kontext werde man an Maßnahmen gegen eine mögliche Konjunkturkrise arbeiten. Der DAX reagiert auf diese Botschaften mit einer leichten Erholung. Wie sehr die Dinge im Fluss sind, zeigt der Nachmittag. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder legt mit Forderungen nach Steuersenkungen für Industrie sowie Hotels und Gaststätten nach. Und die Lufthansa bestätigt, wegen der Folgen des Coronavirus Kurzarbeit für Flugbegleiter in Frankfurt und München angezeigt zu haben. Zudem lotet die Fluglinie Chancen auf staatliche Unterstützung in ihren Heimatländern aus. Lufthansa-Chef Carsten Spohr nimmt am Abend auch am Corona-Krisentreffen der Bundesregierung teil, bei dem Arbeitgeber und Gewerkschaften eingeladen sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel zieht vor dem Treffen eine Anfangsbilanz der Wirtschaftssituation.
Der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister haben heute Maßnahmen verkündet, die in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartig sind, um die Unternehmen mit Geld, mit Liquidität, mit Krediten zu versorgen. Die Bundesregierung ist natürlich bereit, wenn sich neue Sachverhalte und neue Entwicklungen ergeben, auch weiter in diesem Geiste zu agieren.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel am Ende des Berichts von Johannes Kuhn aus Berlin. Im Kampf gegen die Virusausbreitung haben gleich mehrere EU-Staaten Grenzkontrollen im Schengen-Raum eingeführt. Die USA hatten, ohne dies mit der Europäischen Union abzusprechen, einen Einreisestopp für Ausländer aus Europa angekündigt. Solche Maßnahmen lehnt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ab. Paul Vorreiter berichtet über die Maßnahmen einzelner EU-Staaten.
Es ist ein Dominoeffekt, der noch eine ganze Zeit lang andauern dürfte. Am Abend haben sich Dänemark und Polen, wie schon einige Länder zuvor, dazu entschlossen, ihre Grenzen entweder zu schließen oder fast beinahe komplett abzuriegeln. Und es ist nicht die einzige Maßnahme, die getroffen wurde, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Alle in Malta Einreisenden müssen sich 2 Wochen lang in Quarantäne begeben. Zur Quarantäne verpflichtet hat auch Estland bestimmte Passagiergruppen unter anderem. Die Lage an den Grenzen hat auch die EU-Kommission auf den Plan gerufen. Innenkommissarin Ylva Johansson führte in Brüssel aus, welche rechtlichen Möglichkeiten die Mitgliedstaaten haben. So könnten zusätzlich zu den obligatorischen Passkontrollen an den Außengrenzen auch medizinische Tests durchgeführt werden. Einreisenden mit auffallenden Symptomen könne die Einreise verweigert werden. Auch innerhalb des Schengen-Raums seien medizinische Checks ebenso immer möglich. Diese würden nicht als Grenzkontrolle angesehen, das heißt, sie müssen auch nicht bei der EU-Kommission angemeldet werden. Die Kommissarin riet allerdings den Mitgliedstaaten dazu, sich bei den Maßnahmen untereinander abzusprechen, vor allem wenn es Nachbarländer sind.
We should coordinate these kind of decisions so that especially neighboring countries could be aware and have the same approach, how to deal with this.
Das Coronavirus wirkt sich nicht nur auf die Reisefreiheit in der EU aus, auch anders wird das Leben beschränkt oder um es mit den Worten von Österreichs Bundeskanzler Kurz zu sagen.
Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren. Österreich wird nicht auf Dauer, aber doch auf Zeit, auf Minimalbetrieb herunterfahren.
Minimalbetrieb in Österreich, das bedeutet unter anderem Homeoffice für die Menschen, dort wo es möglich ist. Außerdem werden die meisten Geschäfte ab Montag dicht gemacht. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel, Apotheken und Tankstellen. Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen nur noch bis 15 Uhr geöffnet bleiben. Die Maßnahme ähnelt den drastischen Schritten, zu denen sich die belgische Regierung zuvor entschlossen hatte. Kein Betrieb mehr in Cafés, Discos, Kneipen, Restaurants, Kultur- und Sportveranstaltungen müssen abgesagt werden, ebenso Kundgebungen jedweder Größe. Die Auswirkungen davon sind schon zu spüren. In vielen Supermärkten in Belgien haben die Hamsterkäufe begonnen. Die Bewohner befürchten den kompletten Lockdown, den beruhigenden Worten der belgischen Ministerpräsidentin Sophie Vilmes zum Trotz.
Das ist kein Lockdown. Wir probieren in fact einen Lockdown in der Zukunft zu vermeiden.
Es sei kein Lockdown wie in Italien, gerade das versuche man zu vermeiden. Aber auf wissenschaftlichen Rat hin seien diese drastischen Maßnahmen notwendig geworden, um das Niveau der Infektionen mit dem Coronavirus zu senken. Das hatte auch der ostbelgische Ministerpräsident Oliver Pasch im deutschsprachigen belgischen Rundfunk betont.
Die Wissenschaftler haben sehr eindrücklich diese Maßnahmen eingefordert, da ihre Prognosen aufzeigen, dass wenn diese Maßnahmen nicht getroffen werden, angesichts der aktuellen Verbreitung des Virus in unserem Land, innerhalb von 9 oder 10 Tagen diese italienischen Verhältnisse erlebt hätten.
Doch weit scheint die EU von italienischen Verhältnissen nicht entfernt zu sein, denn in immer mehr Ländern wird das öffentliche Leben durcheinandergewirbelt, nicht nur bei Kultur, Sport, Einzelhandel und Gastronomie. Auch hat eine ganze Reihe von Ländern den Schulbetrieb entweder bereits eingestellt oder will es ab kommender Woche tun. Dazu zählen Polen, Italien, Griechenland, Spanien, Rumänien, Litauen und Slowenien. Europa macht also dicht und es sieht danach aus, dass Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn mit seinem Ausblick für die Europäische Union Recht behalten könnte.
Ja, wie das Funktionieren der Europäischen Union in diesem Monat sich gestaltet, ich glaube eher virtuell, digital als physisch.
Um den Schaden, der von Corona ausgeht, abzufedern, kündigte die EU-Kommission zudem an, Investitionen von insgesamt 37 Milliarden Euro auf den Weg zu bringen. Unternehmen sollen von Krediten im Umfang von 8 Milliarden Euro profitieren können. Außerdem will die EU die Regeln zur Begrenzung von Staatsschulden und bei Staatshilfen flexibel handhaben, damit die Mitgliedstaaten mehr Handhabe bei der Bewältigung der Krise haben.
Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. An dieser Stelle noch einen Hörtipp, der Politik-Podcast des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios zum Thema Ausnahmezustand Berlin, Brüssel und das Gesundheitssystem in der Corona-Krise können Sie auf der DLF-Homepage abrufen. Es ist 23.39 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag, die Kurzberichte. Nichts geht mehr und das sofort. Die Deutsche Fußballliga hat den schon für den Wochenende geplanten Geisterspieltag in beiden Fußball-Bundesligen abgesagt. Tim Brockmeier.
Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der ersten und zweiten Bundesliga hat das Präsidium der Deutschen Fußballliga kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen, so die DFL per Pressemitteilung. Hintergrund dieser Entscheidung, so die Liga weiter, ist unter anderem, dass sich im Laufe des Tages der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus im Umfeld mehrerer Clubs und deren Mannschaften ergeben hat und weitere Infektionen nicht auszuschließen sind. Das Präsidium wird darüber hinaus, wie bereits geplant, der am Montag tagenden Mitgliederversammlung der Profiklubs empfehlen, den Spielbetrieb in der ersten und zweiten Liga bis zum 2. April auszusetzen. Die Liga teilte zudem mit, dass in der Länderspielpause, also Ende März, mit allen Clubs unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Erkenntnisse, zum Beispiel auch hinsichtlich des internationalen Spielkalenders, über das weitere Vorgehen befunden werden soll. Ziel der Liga ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen, aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch, weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte.
Japans Premierminister Shinzo Abe hat heute sein neues Coronavirus-Notstandsgesetz durch das Unterhaus gebracht. Katrin Erdmann.
Das Notstandsgesetz beschert dem rechtskonservativen japanischen Regierungschef Shinzo Abe in erster Linie einen Machtzuwachs. Er entscheidet, wann die Lage durch die Virusinfektion so schlimm ist, dass der Notstand ausgerufen werden muss. Die Gouverneure in den jeweiligen Regionen müssen dann Großveranstaltungen absagen, Schulen schließen, Menschen können aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben. Alles Maßnahmen, die im Grunde vielfach auch jetzt schon gelten. Darüber hinaus kann Abe bestimmen, dass öffentliche Gebäude zu medizinischen Einrichtungen umfunktioniert werden müssen. Das Notstandsgesetz ist vor allem als vorbeugende Maßnahme zu verstehen. Akut gäbe es dafür keinen Anlass, hatte Kabinettsstaatssekretär Suga bereits vor einigen Tagen gesagt. In Japan haben sich bisher rund 1.400 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Land hat aber auch erst rund 10.000 Menschen getestet. Das Notstandsgesetz ist vor allem eine Reaktion auf die Kritik an der Regierungsführung Abes, dem zu spätes und zu langsames Handeln in der Krise vorgeworfen wurde.
Das Bild des toten Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi wurde 2015 zum Symbol für das Leid von Flüchtlingen. Nun hat ein türkisches Gericht 3 Schleuser wegen Mordes zu langen Haftstrafen verurteilt. Karin Sens.
Das Bild des leblosen Körpers von Aylan Kurdi mit dem Gesicht im Sand war 2015 um die Welt gegangen. Die Leiche des 3-Jährigen war an den Strand des türkischen Urlaubsortes Bodrum gespült worden. Gleich 2016 hatte ein türkisches Gericht mehrere syrische und türkische Angeklagte zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. 3 Männer seien allerdings während des Prozesses geflohen. Man habe sie diese Woche in der südtürkischen Stadt Adana gefasst, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu. Jetzt habe sie ein türkisches Gericht in der Provinz Mula zu jeweils 125 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Schicksal des kleinen Aylan Kurdi stand 2015 sinnbildlich für viele syrische Flüchtlinge, die ihr Leben riskierten, um über das Meer nach Europa zu gelangen. Aylans Familie hatte versucht, von Bodrum aus mit Hilfe von Schleppern in einem Boot auf die griechische Ägäisinsel Kos zu gelangen. Bei dem Unglück kamen der 3-jährige Aylan, sein 5-jähriger Bruder und seine Mutter ums Leben, nur der Vater überlebte. Seit 2018 gibt es ein Schiff, das den Namen Aylan Kurdi trägt. Die Hilfsorganisation CI rettet damit Flüchtlinge vor dem Ertrinken im Mittelmeer.
Der Bundestag hat den Bundeswehreinsatz in Afghanistan verlängert. Markus Sambale.
Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan kann mit dem heutigen Bundestagsbeschluss also formal weitergehen. Offiziell auch mit einer Truppenstärke von bis zu 1.300 Mann. Doch ganz praktisch rückt wohl der Abzug der deutschen Soldaten aus Afghanistan näher. Denn die USA wollen ihre Truppen aus Afghanistan bald zurückholen, nachdem sie mit den Taliban ein Abkommen geschlossen haben. Und nach dem Motto »Gemeinsam rein, gemeinsam raus« würde sich auch Deutschland schrittweise zurückziehen. Zeitplan und Einzelheiten sind dafür aber noch offen. Vor allem die Frage, ob das US-Taliban-Abkommen zur Beruhigung beiträgt. Es sei deshalb sinnvoll, den bisherigen Mandatsrahmen beizubehalten, machte der SPD-Verteidigungspolitiker Felgentreu klar. Man sei es den Gefallenen und Verwundeten schuldig, den Afghanistan-Einsatz geordnet und sicher zu Ende zu bringen. Verlängert wurde außerdem die Bundeswehrmission Sea Guardian im Mittelmeer, die den Seeraum dort überwacht. Der Bundestag hatte die beiden Bundeswehreinsätze kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt, denn die Zeit drängt. Beide Mandate wären Ende März ausgelaufen. Und mit Blick auf die Corona-Ausbreitung ist nicht klar, ob die Bundestagssitzungswoche in der übernächsten Woche regulär stattfinden kann.
Dem Pharmakonzern Roche ist ein erster Durchbruch in der schnellen Diagnose des neuartigen Coronavirus gelungen. Karl-Dietrich Meurer.
Das neue Testverfahren des in Basel ansässigen Pharmakonzerns Roche ist schneller und ermöglicht eine breitere Diagnose als bisher verfügbare Tests. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat für das Verfahren eine Notfallzulassung erteilt. Die Testkits werden auch in der EU erhältlich sein, sowie in den Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation EFTA. Der Test kann nicht von Endverbrauchern durchgeführt werden, sondern erfolgt in einem automatisierten Verfahren auf speziellen Diagnosegeräten in Krankenhäusern und Laboren. Diese liefern tausende Ergebnisse bereits nach 3,5 Stunden, so heißt es von Roche. Es können also viel mehr Patienten in kürzerer Zeit getestet werden. Das bringe eine Entlastung, insbesondere für Krankenhäuser, weil so infizierte Patienten schneller von den Gesunden getrennt werden können. Schon vor Erteilung der Zulassung hatte Roche die Produktion für die Tests hochgefahren. Daher stehen sie ab sofort zur Verfügung. Man wolle die Produktionskapazitäten bis zum Äußersten ausweiten, hieß es. Jeden Monat können mehrere Millionen Testkits hergestellt werden.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Plus und landete bei 23.186 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss im Plus und landete bei 7.995 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Samir Ibrahim.
Es ist eine rabenschwarze Woche für den deutschen Aktienmarkt. 4 Verlusttage in Folge, am Ende ein Ausklang, den man normalerweise als persönlichen Wochenschluss bezeichnen würde. Doch danach ist an der Frankfurter Börse niemandem zumute. Schlussstand 9.232 Punkte. An diesem Freitag also noch ein Plus von 0,8% oder 71 Punkten. Auf die Woche gesehen aber ist das ein Minus von rund 20%. Was auch bedeutet, dass damit die Gewinne der letzten 4 Jahre verloren wurden. Es ist in der Geschichte des DAX erst das 2. Mal, dass ein solches Minus erreicht wurde. Zusammen mit den Verlusten der Vorwochen summiert es sich seit dem Höchststand im Februar auf knapp 1/3. Die Ankündigung der Bundesregierung zu Staatshilfen für Unternehmen in der Krise konnte die Laune nur kurz auffällen. Zu groß ist die Unsicherheit. Erste Unternehmen an der Börse haben sich bereits gemeldet. So hat die Lufthansa mitgeteilt, dass sie möglicherweise Staatshilfe in Anspruch nehmen wird. Sogar ein Einstieg des Staates ist angeblich im Gespräch. Die Reisebranche, speziell die Fluggesellschaften, sind besonders betroffen. Trotz eines Kursplus von mehr als 7% heute liegt beispielsweise der Preis je Lufthansa-Aktie deutlich unter 10 Euro. Zahlreiche Flüge wurden bereits gestrichen. Auch deshalb kündigte der Flughafenbetreiber Fraport bereits Kurzarbeit an. Rund 10.000 Mitarbeiter des Konzerns könnten betroffen sein. Die Zahl der Passagiere in Frankfurt ist aktuell fast um die Hälfte zurückgegangen. Zu den am stärksten betroffenen Unternehmen gehören die Konzerne der Autoindustrie. Die Aktien von Daimler, VW und BMW verbuchten in dieser Woche Abschläge im teils zweistelligen Bereich.
In der Slowakei sollen 5 Richter in Untersuchungshaft. Es sind offenbar jene Vertreter der Justiz betroffen, die im Zuge der Ermittlungen des Journalistenmordfalls Jan Kuciak in Verdacht geraten waren. Aus Prag berichtet Peter Lange.
Für Peter Pellegrini, den scheidenden Ministerpräsidenten der Slowakei, ist es eine Bestätigung des Kurses, den er vor 2 Jahren formuliert hat. Selbstverständlich begrüße ich es, dass die Strafrechtsorgane genau die Intentionen verfolgen, die wir festgelegt haben. Es soll jeder belangt werden, egal wer oder was er ist. Was Pellegrini meint, dass Polizei und Justiz nun auch gegen schwarze Schafe in der Richterschaft vorgehen. Am vergangenen Mittwoch hatten Beamte der Nationalen Kriminalagentur in aller Frühe 13 aktive Richterinnen und Richter, eine ehemalige Richterin sowie weitere 3 Personen festgenommen. Sie alle tauchen in den Chatprotokollen auf, die auf dem Smartphone von Marian Kotschner sichergestellt und ausgewertet worden sind. Und sie alle sind nun beschuldigt der Korruption, der Strafvereitelung und des Amtsmissbrauchs. Nach slowakischem Recht können beschuldigte Richter allerdings nicht ohne weiteres in Untersuchungshaft genommen werden. Das Verfassungsgericht muss dem in jedem Einzelfall zustimmen und dazu vorher die Betreffenden anhören. Ivan Fjatschan, der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, verkündete anschließend den Beschluss. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass es der Untersuchungshaft für 5 Richter zustimmt. Bei 8 Richtern ist die Zustimmung nicht erteilt worden. Aber die 8, das hat Fjatschan gleich hinzugefügt, sind damit juristisch nicht aus dem Schneider. Im Fall jener Richter, in denen die Zustimmung nicht gegeben wurde, bedeutet die Entscheidung, dass gegen sie weiterhin strafrechtlich ermittelt wird, nur ohne Haft. Zu den Beschuldigten gehören eine ehemalige Justizstaatssekretärin und die stellvertretende Vorsitzende des Obersten Gerichts der Slowakei. Marian Kotschner soll sie jahrelang bestochen und Einfluss auf Prozesse genommen haben. Jener Geschäftsmann, der angeklagt ist, den Mord an dem Journalisten Jan Kuciak in Auftrag gegeben zu haben. Die Beweise sind offenbar so stark, dass laut Justizminister Gabor Gál mit dienstrechtlichen Konsequenzen auf jeden Fall zu rechnen ist. Anhand der neuen Tatsachen habe ich als Justizminister die Möglichkeit, bei all diesen Beschuldigten die vorläufige Aussetzung ihrer Richterfunktion zu beantragen. Was die beantragte Untersuchungshaft für 5 der beschuldigten Richter angeht, da hat nun das spezialisierte Strafgericht in der Kleinstadt Pesinok das letzte Wort. Jenes Gericht, das auch den Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova verhandelt. Mit einer Entscheidung wird in den nächsten Tagen gerechnet.
Aus Prag berichtete Peter Lange. Seit Mai des vergangenen Jahres saß sie in Beugehaft, nun ist sie wieder frei. Die frühere WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning hatte sich geweigert, über den Gründer der Enthüllungsplattform Julian Assange auszusagen. Mannings Anwälte hatten erst am Mittwoch mitgeteilt, ihre Mandantin wäre ihre Prinzipien nicht verraten. Thorsten Teichmann über die Hintergründe ihrer Entlassung.
Chelsea Manning bekommt die Freiheit. Eine Geldstrafe von $256.000 bleibt, weil sie die Aussage verweigert hat. Bundesrichter Anthony Trenger hat die Beugehaft aufgehoben, weil die Grand Jury in dem Fall keine Aussage mehr von Manning benötigt. Damit fällt der Haftgrund weg, heißt es in der Begründung. Manning wurde inzwischen freigelassen. Manning hatte sich geweigert, gegen den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, auszusagen. Sie werde nicht gegen ihre Prinzipien verstoßen, erklärte sie im Mai 2019 nach ihrer ersten Freilassung aus Beugehaft.
Ich werde weder mit dieser noch mit einer anderen Grand Jury zusammenarbeiten. Der Fall spielt keine Rolle. Ich werde der Vorladung nicht folgen.
Kurz darauf saß sie in Alexandria, südlich der US-Hauptstadt Washington, wieder in Haft. Mitte dieser Woche war berichtet worden, Manning habe versucht, sich das Leben zu nehmen und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Hintergrund für all das sind Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen WikiLeaks-Gründer Assange. Die USA verlangen dessen Auslieferung. Vor einem Gericht in London wird darüber verhandelt. Die US-Justiz wirft Assange vor, er habe mit der früheren Geheimdienstanalystin Manning konspiriert, um an geheime Dokumente zu gelangen. WikiLeaks ist für die folgenreichsten Enthüllungen der vergangenen 10 Jahre in den USA verantwortlich. Zu Beginn veröffentlichte die Internetplattform Dokumente über die Gräuel der US-geführten Kriege in Irak und Afghanistan. Als Informant wurde die Analystin der US-Armee Chelsea Manning angeklagt. Sie war damals, vor Beginn einer Hormonersatztherapie, noch als Bradley Manning bekannt und gestand die Weitergabe von Dokumenten. Das Urteil des Militärgerichts: 35 Jahre Haft. Politiker der Republikaner waren deshalb empört, als US-Präsident Barack Obama im Januar 2017, kurz vor der Amtsübergabe, entschied, Manning zu begnadigen. Obama rechtfertigte die Entscheidung.
In Bezug auf Chelsea Manning habe ich mir die Einzelheiten des Falles angesehen, so wie bei anderen Begnadigungen auch. Und mein Eindruck war, wenn man alle Umstände einrechnet, war eine Umwandlung der Strafe völlig angemessen.
Her sentence was entirely appropriate.
Im Mai 2017 kam Manning frei. Doch seitdem saß sie immer wieder in Beugehaft, weil sie nicht gegen Assange aussagen wollte. Mittlerweile hat das US-Justizministerium die Anklage gegen den WikiLeaks-Gründer erweitert. Es geht jetzt um Spionage nach einem Gesetz von 1917, das nie zuvor auf die Veröffentlichung geheimer Dokumente angewandt worden ist. Eine Entscheidung über die Auslieferung von Assange an die USA fällt frühestens im Sommer. Die Anwältin von Chelsea Manning, Moira Meltzer-Cohen, sagte, sie hoffe, dass ihre Mandantin nach der Freilassung endlich eine echte Gelegenheit bekomme, sich zu erholen.
Thorsten Teichmann berichtete aus Washington und damit kommen wir um 23.53 Uhr zur Presseschau. Melina Reimann ist zu mir ins Studio gekommen.
Ja, Thema sind natürlich die neuesten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert, dass sich die Bundesländer nicht direkt einheitlich auf Schulschließungen verständigt haben. Stattdessen kommt seither ein Ministerpräsident nach dem anderen angedackelt und verkündet es für sich. Was soll das? Der Virologe Alexander Kekulé sagt, die Schließung bundesweit müsse sein. Die Frage ist nur, ob wir es heute machen oder in einer Woche, sagt er. Der Unterschied bestehe darin, ob infizierte Kinder noch eine Woche lang andere anstecken und die von ihnen Angesteckten dann wiederum andere oder eben nicht. Wenn jetzt nicht zählt, was Virologen sagen, wozu hat man sie dann? Die neue Osnabrücker Zeitung blickt auf die Auswirkungen der Schulschließung. Jetzt gilt es, weder Lehrer noch Schüler und Eltern mit den Entscheidungen alleine zu lassen. Haben die Lehrer jetzt frei? Können die Schüler zu Hause lernen oder müssen sie alles nacharbeiten? Wie sieht es mit der Notfallbetreuung konkret aus? Alle Betroffenen brauchen jetzt eindeutige Vorgaben. Auch für die Badische Zeitung aus Freiburg werfen die Schließungen Fragen auf. Was ist, wenn der Betreuungsbedarf für die Kleinen zu Personalnot in den Kliniken führt, die angesichts der Corona-Fälle bald überfordert sein könnten? Was, wenn Oma und Opa als Ersatzeltern einspringen und dann die Infektionsrate unter Risikopatienten anschwillt? Wir wissen es nicht und mit dem Nichtwissen nimmt die Verunsicherung zu. Die Volksstimme aus Magdeburg meint zu den von Finanzminister Scholz angekündigten unbegrenzten Krediten für Firmen in, Zitat, Corona-Not. Das nie dagewesene Ausmaß der Hilfen entspricht dem nie dagewesenen Ausmaß der Krise, mit der es Deutschland und die Welt gerade zu tun haben. Folge der Corona-Pandemie wird ein ökonomischer Notstand sein, der die Finanzkrise von 2008 noch in den Schatten stellen dürfte. Es ist schlimm genug, dass der unsichtbare Feind medizinisch vorerst nicht beherrscht oder gar besiegt werden kann. Ein damit einhergehendes wirtschaftliches Desaster würde die Stabilität der Gesellschaft bedrohen. Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg unterstreicht, wenn Spitzenpolitiker nun täglich die Corona-Maßnahmen neu justieren, dann ist dies der Dynamik der Lage geschuldet. Die Politik appelliert in diesen Tagen häufig an die Eigenverantwortung und Solidarität der Menschen. Das sind mehr als nur warme Worte. In einer Lage, die alle einem Stresstest aussetzt, ist es wichtig, sich auch nach dem eigenen Beitrag zu fragen. Dazu schreiben auch die Nürnberger Nachrichten: Das Herunterdimmen des gesellschaftlichen Lebens stellt uns alle vor Fragen, denen wir uns stellen müssen. Kann unsere Spaß-, Ego-, Leistungs- und Freizeitgesellschaft nicht nur einen Gang herunterfahren, sondern eine Vollbremsung einlegen? Wie wichtig sind uns die oft sehr eigensinnigen Wünsche und Pläne tatsächlich, die unsere minutiös gefüllten Terminkalender uns bisher diktieren? Was zählt letztlich wirklich? Da bleibt im Kern die Sorge ums Überleben.
Lena Reimann mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Ich lege Ihnen noch unsere Frühsendung ans Herzen. Morgen früh, ab kurz nach 6, geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Auch natürlich mit den neuesten Entwicklungen zum Umgang mit dem Coronavirus. In Bayern finden Kommunalwahlen statt. Ein weiteres Thema bei den Kollegen. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut und vor allem gesund durch die Nacht.